Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Enttäuschter Fernsehstar mit Herz für Langzeitarbeitslose gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Thomas Geib, Elektrohandwerksunternehmer aus Grünstadt und jüngst auch noch Fernsehstar bei RTL 2 in einer Sendung, die Langzeitarbeitslosigkeit in den Fokus rückte, den Hauptdarsteller aber sehr enttäuschte. Auch sonst bietet die Biografie Thomas Geibs viele Aspekte, die jenseits des Alltäglichen liegen. Wir sprechen mit ihm darüber. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwantke, über 30 Jahre als Journalist in der Welt der Elektrotechnik unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Georg. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, grüß Gott in die Runde.
Ja, Thomas, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir sind uns ja schon 2-3 Mal in vergangenen Zeiten über den Weg gelaufen, möchten aber trotzdem erstmal zu Beginn des Podcasts auf deinen beruflichen Werdegang eingehen. Studierter Maschinenbauingenieur, danach Anstellung bei einem großen Unternehmen mit 3 Buchstaben aus der Automobilbranche mit Sitz in Bayern und von da aus dann in die Selbstständigkeit zum Elektrohandwerk. Erzähl uns ein bisschen zu deiner Motivation, zu deinem Werdegang und warum das alles so richtig war.
Ja gut, man wird vom Elternhaus natürlich auch geprägt, was das berufliche Thema angeht. Und es scheint jetzt in der Darstellung so, als ob ich da ein bisschen ins Elektrohandwerk, ins kalte Wasser reingesprungen bin. Das ist mitnichten so. Ich bin aufgewachsen im Elternhaus, dessen Handwerksbetrieb aufgebaut hat, Elektrohandwerksbetrieb. Mein Vater hat Mitte der 70er Jahre sich selbstständig gemacht im Bereich Elektrohandwerk. Und da bin ich mit aufgewachsen. Und da kriegt man natürlich viel mit, gerade wenn das Elternhaus dann auch am Geschäft mit dabei ist. Also später war es dann mit dabei. Und war auch irgendwann die Frage gestellt worden, was will man denn machen nach der Schule? Da war bei mir ja klar, dass man Elektroinstallateur lernt, so hieß es zu dem Zeitpunkt ja noch. Und dann habe ich zu Hause Elektroinstallateur gelernt. Würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so machen, aber da war ich auch ein bisschen natürlich beeinflusst von meinem Vater. Und habe dann 3,5 Jahre Ausbildung gemacht. Und was eine sehr lehrreiche Zeit war. Und habe dann danach Zivildienst noch gemacht im Paritätischen Bildungswerk in Heidelberg, was unheimlich interessante und wichtige Zeit für mich war, wo ich auch heute mir wieder wünschen würde, dass das wieder kommt, wieder eingeführt wird, sowas, aber das ist ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall nach dem Zivildienst habe ich dann noch meinen Meister gemacht und nach dem Meister habe ich dann gesagt, ich muss was anderes sehen außer Elektrotechnik. Ich habe noch andere Interesse und hatte schon immer ein kleines Autofimmel und wollte unbedingt in die Automobilindustrie. Und das ist eigentlich am besten zu realisieren, wenn man auch entsprechende Kenntnisse hat. Und somit kam ich dann auch zum Studium. Ne? Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, das ist Wissen aus 2 Welten, aber auch auf der anderen Seite nicht Fisch, nicht Fleisch. War ein unheimlich interessantes Studium in Kaiserslautern. An der FH, habe dann noch ein schönes Auslandssemester oder 2 Auslandssemester in Spanien machen dürfen und ging dann von Spanien aus, das war im Jahr 2005, ja direkt zu BMW, also ja direkt zu BMW, jetzt habe ich es doch gesagt. Ne? Und ist auch ein fantastischer Arbeitgeber gewesen, ist er glaube ich immer noch, was ich von meinem ehemaligen Kollegen höre, und habe tolle Zeit dort gehabt, habe eine Entwicklung für Reihe 6-Zylinder am Anfang dort gearbeitet, konnte nachher ein schönes Patent noch mit eintragen lassen für den Motor und ging dann in den Vertrieb, also fürs Fahrzeug an sich, Gewährleistung, Kulanzthemen für Nordrhein-Westfalen, für die Händler und Niederlassungen, und habe dort ja die Niederlassung Dortmund betreut, wo auch dann später die BVB die Autos, die Spieler geholt hat, und hatte ein oder andere Kontakt mit dort Verantwortliche, und das war sehr interessant, die Zeit. Ging es immer um tolle Autos und um große Themen und um viel Geld. Und irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen zu sagen, man muss jetzt die Entscheidung treffen, wie geht's in der Firma weiter, zu Hause in Grünstadt. Und dann habe ich gesagt, es geht nur das eine. Also habe ich dann bei BMW mein Zelt abgeschlagen in München und bin dann zurück in die Heimat und habe die Firma der Eltern übernommen. Ja, aber mit der klaren Vorgabe, dass ich dann halt die volle Verantwortung übernehme für das, was ich tue. Und damit hat man sich dann auch einverstanden erklärt von Seite meines Vaters. Ja.
Ja, jetzt hast du ja dann doch ein sehr breit aufgestelltes Elektrounternehmen übernommen, dann aufgebaut, ausgebaut. Du hast so ein sehr breites Portfolio, was das Leistungsspektrum anbelangt. Vielleicht kannst du uns mal das so ein bisschen gewichten. Wo sind da augenblicklich auch so die Technologietreiber, die Trends für dein Geschäft, gerade im Installationsbereich? Wo siehst du da die größten Zukunftsmärkte? Wie ist die aktuelle Situation bei dir?
Gut, im Moment omnipräsentes Thema ist Wallbox. Ja, vergeht kein Tag, wo wir nicht hier mit Wallbox-Themen beschäftigt sind aufgrund von der KfW-Förderung. Starkes Thema ist Klimatechnik. Ich hatte noch nie in die Jahre zuvor so früh so viele Anfragen bezüglich Klimatisierung von Räumen für Single- und Multisplit-Anlage. Ist auch im Klimawandel geschuldet offensichtlich. Die Leute haben die letzten Jahre gemerkt, wie heiß die Sommer werden können. Das Thema Klimatisierung von Räumen ist auch stark. Und dann halt in der klassischen Gebäudetechnik, Smart Home, KNX-Systeme, kommt immer mehr in den letzten Jahren und haben auch jedes Jahr Projekte aktuell auch wieder, wo man umsetzen, hochwertige Einfamilienhäuser, auch in Mehrfamilienhäuser, wo sich Bauherren die Wohnung mit KNX ausstatten lassen. Also das sind so die Themen, die uns aktuell umtreibt, ne?
Ja, Thomas, nachdem du ja dann auch wieder aus der gesicherten Armut der Großindustrie zum goldenen Handwerk gefunden hast, wollen wir mal auf dein Unternehmen beziehungsweise auf die Präsentation deines Unternehmens ElektroGeib in Grünstand im Netz eingehen. Ich habe mir im Vorfeld unseres kleinen Podcasts deine Homepage mal näher angeschaut und muss sagen, ich habe selten eine Homepage mit so einer großen Tiefe gesehen. Also du bietest ja nicht nur die klassischen Punkte an, Unternehmensvorstellung, was bieten wir, wir sind die Besten, sondern du informierst über die Markenwelt. Du hast eine sogenannte Beratungswelt, in dem ein Elektrokonfigurator Modellübersichten, du sprichst Smart Home an, Smart Building. Vor allen Dingen gehst du im Grunde für alle Interessenten direkt von der Basis aus. Also erklärst erstmal die Begriffe. Also sehr, sehr professionell. Ist das eine Art Hobby von dir oder wie bist du zu so einer multifunktionalen, umfangreichen Homepage gekommen mit allen Mitteln, die man im Grunde sonst nur in den Weiten des Netzes bei Wikipedia findet? Ich selber bin so weit gegangen zu sagen, wenn ich mal wirklich irgendwo in den geschlossenen Vollzug müsste, wäre mir eure Homepage die, die mir sicher die ersten Tage, wenn nicht sogar Wochen, interessant vertreiben würde. Thomas, bleib da mal.
Ja. Gut, erstmal habe ich die Hoffnung, dass du da nicht hinkommst, Georg.
Ja.
ja, zu der Homepage kann ich Folgendes sagen. Wir haben natürlich Agentur dahinter dran stehen, die sich da sehr gut drum kümmert und in Absprache mit uns hier entsprechend Veränderungen immer vornimmt. Wir sind damals an die Agentur gekommen über den Mittelstandskreis Siemens, Bosch, also BSH-Gruppe, die gesagt haben, wir kennen ein Unternehmen, die machen diese Homepage-Wartung und stellen was Schönes auf. Und so kam der Kontakt zustande und das ist jetzt bestimmt schon 6-7 Jahre her, ne? Wo wir mit denen zusammenarbeiten und das klappt sehr gut. Also die setzen viel von sich aus um und halten auch immer Rücksprache und wir haben dann Themen, die wir aktuell dann bitten reinzustellen. Also es ist nicht mein Hobby. Ich möchte mich nicht mit Homepages beschäftigen. Da habe ich genug andere Sachen zu tun, aber dafür gibt es Profis und das machen die wirklich professionell und es macht Spaß mit denen, ja.
Ja, Thomas, ein anderes Thema ist das Thema Einbruchschutz. Jetzt sind wir hier mitten im Sauerland. Ich wohne sogar noch ein bisschen tiefer im Sauerland, mit dem Thema noch kaum vertraut, hatten aber vor kurzem eine Einbruchserie, die uns alle wahnsinnig überrascht oder auch schon erschreckt hat. Denn bis jetzt war es so, dass auch der Haustürschlüssel schon mal draußen stecken blieb, das Auto dummerweise mal offen gelassen wurde abends und keinen hat's interessiert. Aber da gab es eine Einbruchserie, dummerweise auch gar nicht nachts, sondern über Tag. Schließsysteme, Einbruchschutz an sich kommen. Und auf eurer Seite bietest du ja auch die Information an, von Videoüberwachung über die Fördermittel für den Einbruchschutz bis hin zu Hausnotruf. Wie seht ihr da das Thema und ist es eines, was gegebenenfalls sogar von den Bauherren unterschätzt wird?
Unterschätzt weiß ich nicht. Die Anfragen sind immer mehr in dem Bereich. Was ich immer wichtig finde, wenn wir Beratung machen bei der Kunde, wenn wir die Pläne haben oder wenn wir vorm Rohbau stehen, dass wir uns mal Gedanken machen über die Ausleuchtung, weil das haben wir auch schon mit Polizeibegehungen erlebt oder erfahre, dass Licht einfach ein Abschreckungsfaktor hat. Es möchte keiner, der was Böses vorhat, im Fokus stehen oder im Rampelicht und ein 1000-Watt-Fluter auf den gerichtet sei, dass man alles schön beobachten kann. Also Licht ist, was die Prävention angeht, eine ganz tolle Geschichte, ne? Über Bewegungsmelder, über Sensorik kann man da viel machen und viel abschrecken. Und wenn es dann so weit ist, dass jemand dann doch meint, er muss versuchen, in das Haus reinzukommen, aus was für einem Grund auch immer, dann die Gebäudehülle einfach zu schützen, ne, über entsprechende Glasbruchsensorik oder über Bewegungsmelder im Haus.
Und wenn man sich da von der Elektroinstallationsseite Unterstützung holen kann, finde ich das sinnvoll. Also da bin selbst ich auch mittlerweile dabei, den einen oder anderen Fensterkontakt vielleicht mal anzugeben. Manchmal reichen ja schon Bewegungsmelder, Thomas, wie du ansprichst, dass wenn jemand ums Haus schleicht und wenn es nur die Katze ist, dass man erstmal alles im schönen, hellen Licht erscheint.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Licht ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Ja.
Du hast das Stichwort gegeben, Thomas, Licht. Bei dir in deinem unternehmerischen Arbeiten spielt Lichttechnik, spielt die Außenbeleuchtung, LED-Technik eine große Rolle, habe ich gesehen auf der Homepage und auch sonst gelesen. Damit zählst du als Elektrohandwerksunternehmer doch zu einer kleineren Gruppe. Viele deiner Kolleginnen und Kollegen haben sich aus diesem Lichtbereich, dekorativer Lichtbereich, der ist ja ohnehin in die Möbelhäuser abgewandert, verabschiedet, fokussieren das nicht mehr so stark, auch nicht im Objektbereich. Wie siehst du so deine Chancen? Also insgesamt Beleuchtungstechnik, A, im Zusammenhang natürlich auch mit Einbruchmeldetechnik, aber auch im Objektgeschäft. Wird das da teilweise von den Architekten eher noch bestimmt oder hast du da freie Hand und wie sind deine Erfahrungen dort?
Also wir haben in Absprache mit der Architekte, finden wir da immer schöne Lösungen. Wir haben jetzt aktuell zum Beispiel, kann ich sagen, eine Kindertagesstätte, die wir in Grünstadt ausstatten, die also von der Rohinstallation bis zur Beleuchtungstechnik und da sitzen wir mit der Architektin auch zusammen und schauen, was können wir machen. Also gibt es da natürlich, klar, gibt es die Lichtberechnung, wir schauen, was für Ausleuchtung brauchen wir in verschiedenen Bereichen und Zonen von dem Kindergarten und dann machen wir vor, Vorschläge, ne? Kann die Lampe das, ist die geeignet für die Ausleuchtung? Dann sagt die Architektin, nee, die gefällt mir von der Optik nicht. Dann sagen wir, ja gut, dann müssen wir was anderes nehmen. Das kostet dann aber ein bisschen mehr. Und dann fällt die aber auch schon wieder raus. Ne? Also das ist einfach eine Suche nach Lösungen. Und ist unheimlich interessant und macht Spaß, weil der Markt ist so vielfältig, LED-Beleuchtung, und hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Das ist richtig, also es macht Spaß, ja, und da sind wir gut dabei, habe ich so das Gefühl, es macht Freude.
Wenn du in diesem Bereich so deine Umsatzentwicklung anschaust, hat diese Umstellung auf LED-Technik das richtig forciert oder wie sind deine Erfahrungen dort?
Ja, das hat nochmal einen Schub nach oben gegeben. Gerade Umrüstungsthemen, wo Lampen ausgefasst wurden von Seite der EU und dann die Industrie halt auch in dem Bereich nichts liefern konnte oder nichts Adäquates hatte, da kamen dann Ersatzlösungen mit LED zu tragen.
Ja, jetzt ist ja LED oder gerade Lichttechnik natürlich auch ein Produkt, was man zeigen muss. Jetzt sind wir leider immer noch Corona-getrieben. Ich denke, euer Ladengeschäft, dann bildet da keine Ausnahme, ist auch nicht geöffnet. Wie entwickelt sich denn das Verkaufen gerade von dekorativer Beleuchtung, ohne es sich vorher anzuschauen? Oder hast du irgendwelche Regelungen getroffen, dass man nach Vorankündigung sich im Ladengeschäft einmal umsehen kann oder du gewisse Lichtlösungen präsentieren kannst? Ja, die Frage auf den Punkt gebracht, Ladengeschäft in Corona-Zeiten, überhaupt möglich? Und wie ist das bei euch, die ihr ja ein recht ansehnliches, sehr gut sortiertes Ladengeschäft betreibt?
Schwierig. Also der Einzelhandel, der hat vor Corona schon diesen Prozess der Abwanderung ins Internet erlebt. Und der Prozess wird beschleunigt durch Corona. Also wir haben natürlich der Kunde die Möglichkeit, Gebote anzurufen, einen Termin auszumachen, wenn was abzuholen ist. Natürlich unter der entsprechenden Schutzvorkehrungen. Das wird auch teilweise angenommen, aber ich kann das natürlich nicht vergleichen, wie wenn der Lade offen wäre, was die Umsätze angeht. Ich denke, da findet grundsätzliche Transformation statt, die in eine Richtung geht, wo ich nicht weiß, ob das so gut ist, weil da viel Arbeitsplätze auch dranhängen und auch eine Kultur aus meiner Sicht, was Innenstädte betrifft. Ich bin gespannt, wie sich das nach Corona, wenn sich das alles wieder hoffentlich mal normalisiert, wie sich das weiterentwickelt, ne, mit Einzelhandel und Verkaufsfläche. Ich schaue da leider ein bisschen pessimistisch in die Zukunft. Aber ich lasse mich da auch gerne ein Besseres belehren. Ja.
Habt ihr da auch Möglichkeiten, aktuell so Corona-Hilfen zu bekommen? Weil ihr seid ja auch vom sogenannten Lockdown-Beschlag betroffen.
Also was ich mache, wir haben ja Transferleistungen aus dem Handwerksbetrieb, das läuft jetzt zum Glück sehr gut. Ich habe bisher niemanden in Kurzarbeit geschickt, das war mir auch wichtig, weil das auch ein Zeichen ist für die Mitarbeiter. Dann wird halt im Lade von der Dame ein bisschen öfters abgestaubt oder ein bisschen was zusätzlich noch gemacht, ja. Ich hoffe, dass das im März endet, weil irgendwann, das geht ja nicht auf Dauer so. Ich habe Überbrückungshilfe 3 sind wir, glaube ich, auch nicht mit dabei. Wir haben im Dezember einen Umsatzeinbruch von über 40%. Das ist aber, soweit ich weiß, bezogen auf den Einzelhandel. Wir sind ein Handwerksbetrieb. Wir sind Hybride eigentlich, im eigentlichen Sinn. Aber wir titulieren uns als Handwerksbetrieb. Inwieweit wir hier drunter fallen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich mit dem Steuerberater nochmal sprechen, aber bisher ist mir nichts bekannt. Wir haben bisher nichts bekommen.
Sind aus deiner Sicht diese politischen Maßnahmen überhaupt nachvollziehbar? Also gerade was die Unterstützung von, das betrifft ja jetzt nicht nur eure Branche, sondern sehr stark natürlich komplett die Gastronomie oder auch die Friseure. Ist das für dich nachvollziehbar, was dort passiert?
Ja, grundsätzlich habe ich ein ganz gutes Gefühl, was die Bundesregierung macht. Sie nimmt Fachleute mit ins Boot, lässt sich da beraten. Aus der Ferne heraus mag das manchmal ein bisschen seltsam aussehen, aber ich habe da schon noch Vertrauen in die Leute. Es werden Hilfeangebote. Ich denke, man schaut, da gibt's bestimmt irgendwo was nachzuschleifen oder zu verbessern. Das wird danach gemacht, wenn man sieht, die Not ist zu groß. Aber ich vermag es ehrlich nicht zu beurteilen, ob das alles richtig ist oder alles falsch oder ob es in der Mitte die Wahrheit liegt. Ich denke, sie machen das ganz gut. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei, sagen wir so.
Ich denke, dass wir alle hoffen, dass im Zuge auch der aktuellen Impfmaßnahmen das Ganze sich doch im späten Frühjahr oder beziehungsweise im Frühsommer dann auch wieder zum Guten wendet und dann auch alle Geschäfte wieder aufhaben und jeder dem nachgehen kann, wofür er sich letztendlich entschieden hat. In deinem Fall dann die unternehmerische Selbstständigkeit, die ja bei dir auch über das klassische Engagement im eigenen Betrieb hinausgeht. Du bist auch vor Ort im Wirtschaftsforum Grünstadt aktiv, habe ich gelesen. Und du unterhältst eine eigene Marketingagentur beziehungsweise beschäftigst die, da sind wir ja schon kurz drauf eingegangen, und bist Aussteller auf dem Grünstädter Industriemarkt. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über deine Tätigkeit im Wirtschaftsforum, aber auch über diesen Industriemarkt, der, glaube ich, regional oder überhaupt sehr groß ist, ne?
Ja, also der Industriemarkt, so viel dazu, der wird schon seit der 80er Jahre durchgeführt, alle 2 Jahre, im 2-Jahres-Rhythmus. Und immer mehr und mehr Betriebe haben sich im Zuge des Wachstums des Industriegebietes daran beteiligt. Und das waren immer 2 tolle Tage. Das war früher an Pfingsten gewesen. Das wurde dann aber von der Landesregierung untersagt, aufgrund von der Regelung, was Feiertage anging. Man hat dann Samstag und Sonntag davor gefunden, wo man das machen kann. Das ganze Industriegebiet sind die Straße gesperrt und es wird viel Gebote von Hubschrauberflüge über Abendveranstaltungen mit Konzerte. Also das ist schon recht toll gemacht. Dieses Jahr wird er wieder anstehen. Wir werden im Wirtschaftsforum, weiß ich noch nicht, in welche Richtung wir tendieren, aber ich glaube nicht, dass man stattfinden lassen, weil das wäre der aktuelle Situation, wäre es nicht angebracht, hier 30.000, 40.000 Leute vielleicht durch die Industriestraße zu schleusen. Da müssen wir mal schauen, aber ich glaube es im Moment nicht, dass der dieses Jahr stattfindet. Ist aber schade, ist eine tolle Veranstaltung.
Ja, Thomas, ich würde noch mal ganz gerne auf das Intro von Elmo zurückkommen. Er sprach es kurz an, Fernsehstar, ich denke ein bisschen übertrieben, aber du warst ja eingeladen bei einem Privatsender zu einer Talkshow zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit, hast da dich auch geäußert, bist aber im Laufe der Sendung und vor allen Dingen auch hinterher auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen worden oder gesetzt worden, von wegen, es ist nicht alles wunderschön im Fernsehen, denn Glamour sieht man überall. Vielleicht einfach mal deine Erfahrungen, aber auch die Risiken, die es birgt, wenn man sich einfach mal im Fernsehen zu einer Äußerung beziehungsweise einer Talkshow überreden lässt.
Na gut, Talkshow war es jetzt nicht, es war, wie sagt man dazu, vielleicht Home Story. Es ging darum, bei dieser Sendung oder bei dieser Art der Darstellung Langzeitarbeitslose zurückzuführen ins Berufsleben. Ja, ich wurde von der Agentur in Köln angerufen. Wie die auf uns gekommen sind, weiß ich bis heute nicht. Ich nehme an, dass es eine Stellenanzeige war. Und der Kandidat, der sich für dieses Format beworben hat, hier aus der Region war und diese Produktionsfirma das dann zusammengeführt hat und nachgefragt hat, ob wir Interesse hätten an diesem Format, ob wir uns vorstellen könnten, von dem Fernsehteam begleitet zu werden, wenn der Bewerber zu uns kommt, sich vorstellt und eventuell wir ihn auch dann als Helfer beschäftigen oder ja ihn später dann auch ausbilden. Ne? Und ich habe das dann hier intern mit dem technischen Betriebsleiter besprochen und mit dem Team, weil ich weiß, dass nicht jeder vor die Kamera will und habe dann gesagt, ja, wir entscheiden das gemeinsam, wir müssen die Vorteile und die Nachteile einfach abwiegen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal das Vorstellungsgespräch. Für mich war es so, dass ich gesagt habe, das kann eine Win-Win-Situation werden. Ich wollte Fachkraft eventuell gewinnen, wollte im gleichen Zug danach was Gutes tun und ihn vom Hartz IV befreie. Und hätten natürlich hier auch diesen Werbeeffekt gehabt, weil es war Primetime, es war 20.15 Uhr Ausstrahlung auf RTL 2 und habe dann auch mit der Produktionsfirma vereinbart, dass ich gesagt habe, was ich nicht möchte, dass irgendjemand so dargestellt wird, dass es peinlich wird. Also mir geht's wirklich dort darum, dass wir jetzt dieser Person helfen und dass wir eventuell hier Fachkraft gewinnen. Das sind meine Arztinnen und alles andere möchte ich da eigentlich nicht drin sehen. Na gut, kurzum, es war dann so, dass der Kandidat sich vorgestellt hat, der kam dann auch medienwirksam gleich mal zu spät, hat es vorher telefonisch angekündigt und das Gespräch war, will ich mal sagen, bescheidenes Vorstellungsgespräch und es war von der Vorbereitung her von ihm nicht gut gemacht und ich habe dann im Nachhinein halt auch erfahren, dass er erst kurz bevor das Vorstellungsgespräch bei uns in der Räumlichkeit war, wo das auch gefilmt wurde, erst erfahren hat, wo er hin soll. Das heißt, der muss dann mit dem Taxi in Grünstadt zu uns fahren und das kam dann in der Sendung natürlich auch saublöd rüber, als der Hartz-IVler reinkommt und ich ihn gefragt habe, ja, warum er denn zu spät kommt, dann sagt er ja, das Taxi ist nicht gekommen. Also und das ist ein Beispiel, wie das dann so abgelaufen ist und als die Kamera dann aus war, habe ich mit ihm dann persönlich vorher gesagt, ja, wie kommt er denn dazu zu diesem Format? Was erhofft er sich? Was ist los? Und dann habe ich halt erfahren, dass der Mann eigentlich, ja, dass der traumatisiert ist. Der hat in seinem Leben Dinge erlebt, die wollen mir alle drei nicht erleben. Und die wünschen mir auch keinem. Und dann habe ich gesagt, eigentlich braucht der Mann betreut die Ausbildung, der braucht einen Integrationsbetrieb, was auch immer. Hab mich dort drum dann auch gekümmert, habe dann auch mit der HWK gesprochen, aber von Seiten des Senders oder besser gesagt von der Produktionsfirma war das nicht gewünscht. Und ich habe das Experiment zu dem Zeitpunkt nach dem Vorstellungsgespräch abgebrochen, weil ich gesagt habe, wir können die Traumatisierung hier nicht bewältigen. Wir sind fachlich für die Themen zuständig, aber nicht dafür, dass der hier sein Trauma bewältigt bekommt. Und die Hilfe sollte nicht angenommen werden, wurde nicht angenommen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann beenden wir das jetzt hier, dann muss er woanders sein Glück versuchen. Und ich konnte es dann nicht verantworten.
Naja, also wie gesagt, dann ist dann auch schon dieses zweischneidige Schwert. Man will helfen und da kommen wir gleich ja noch drauf. Aber hier werden dann vielleicht Quoten auf dem Rücken von, ja, in diesem Fall einem Langzeitarbeitslosen ausgetragen. Und ja, das sind mal nicht ganz so angenehme Erfahrungen, wobei du aber ein sehr, sehr großes soziales Engagement an den Tag legst. Du unterstützt, wie du auch auf deiner Homepage zeigst, insgesamt das Vereinsleben über 15 Einrichtungen in eurer Nähe direkt. Und besonders am Herzen liegt dir da die Kinder- und Jugendarbeit. Und da bist du auch tätig in dem Kiwanis-Club, der mir persönlich, ich gebe das zu, noch nicht bekannt war. Ich kenne die Vereinigung des Lions und des Rotary-Clubs, aber der Kiwanis-Club ist aber dann, glaube ich, weltweit auch da schon an der dritten Stelle. Und erzähle uns ein bisschen zu den Aktionen wie Ranzenaktion, aber auch einen Alpencross, den ihr durchgeführt habt, wo man als Sponsor dann Höhenmeter oder Kilometer sponsern konnte für einen guten Zweck. Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit.
Ja, also wir machen in dem Kiwanis-Club verschiedene Aktionen. In der Weihnachtszeit haben wir in Grünstedt auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand, wo wir Glühwein verkaufen und Bratwürste brutzeln und diese Erlöse dann zu 100% für die Kinder- und Jugendarbeit in Grünstedt und Umgebung einsetzen. Es sieht dann folgendermaßen aus. Wir gehen dann zu den Kindergärten, zu der Leitung und klopfen ab, wo eine Bedürftigkeit ist, wo es einen Bedarf gibt von Kindern, die zum Beispiel keine Winterkleidung haben, ja, oder die in die Schule kommen und die haben keinen Ranzen oder kein Geld für einen Ranzen, die Familie. Ich sag mal, das ist ja ein Thema, damit ja, kann man ja nicht mit dem Namen hausieren gehen, das muss irgendwie anonym laufen. Und deswegen geht es dann nur über die Leitung, die genau wissen, wie in welche Verhältnisse die Kinder leben und wir dann eine Rückmeldung bekommen, die dann sagen, ja, wir brauchen 5 oder 10 Ranzen. So, dann besorgen wir die Ranzen, übergeben die dann auch der Leitung und die verteilt sie dann an die Kinder, die den Bedarf haben. Und genauso verhält sich es mit Winterschuhe oder mit Kleider. Und somit haben wir an der Basis ein super Instrument, nicht einfach zu sagen, hey, wir geben euch Geld. Was weiß ich oder was wissen wir, was die Eltern damit anfangen? Das kann ja in völlig anderen Kanal laufen. Wir machen das materiell und das geht direkt den Kindern zu. Also die haben dann ihren Scoutranzen, die haben ihre Klamotte. Und somit sage ich, ist das für mich ein gutes Gefühl. Es macht einfach Spaß, wenn ich weiß, das kommt direkt bei den Kindern an.
Seit wann bist du dort engagiert?
Kiwanis-Club bin ich eingetreten 2015, ja.
Also du bist ja schon einige Jahre dabei. Hat das in der Vergangenheit zugenommen? So, du kriegst ja darüber auch so ein bisschen die sozialen Veränderungen und Verhältnisse mit. Eigentlich dürfte es so, wenn man sieht, Deutschland ist eines der reichsten Länder, dass es nicht zum Schulranzen reicht. Ähnlich ist ähnlich wie die Tafeldiskussion. Darf es so etwas überhaupt in so einem Land wie Deutschland geben? Müsste nicht jeder in der Lage sein, von dem, was er verdient, beziehungsweise was er an Leistungen bekommt, sich selbst, also den Kindern den Ranzen und sich selbst natürlich eine warme Mahlzeit zu beschaffen? Wie ist da deine Erfahrung? Nimmt das zu oder stagniert das etwa?
Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir keine staatliche Aufgabe übernehmen. Ne? Das kann es auch nicht sein, weil ich denke schon, wenn man im System wie unserem lebt und sieht, was hier an Reichtum ist und wie gut es uns eigentlich geht, sollte eigentlich keiner durchs Raster fallen. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Bedarf größer geworden ist im Laufe der Jahre. Ja? Also es ist leider so, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe das Gefühl,
deine anderen sozialen Aktivitäten, wie kann man sich die in der Praxis vorstellen? Das sind ja, wie gesagt, auf deiner Homepage 13 Vereine und Einrichtungen. Unterstützt du die finanziell ideell oder wie sieht das, schaut das in der Praxis aus?
Ja, also hauptsächlich dann finanziell, das geht dann über Bandewerbung oder dass man mal ein Trikot hat sponsern. Ja, einfach Geldzuwendungen, ne? Wenn dann irgendwas gebraucht wird oder fehlt, dass man da dann ein bisschen was zugibt und die freuen sich dann immer. Und ja, Engagement selbst, ich habe bis vor 2 Jahren noch die Ballschule trainiert beim örtlichen Fußballverein hier. Das war dem Umstand geschuldet, dass mein Sohn da auch noch mitgekickt hat. Und das hat aber unheimlich Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten. Die sind so ubschwert und noch so unverdorben. Das ist eine klasse Geschichte. Ja, aber im Grunde genommen ist es hauptsächlich Geldzuwende, Sponsoring, Marketingmaßnahme. Ja. Und da ist denen schon geholfen. Ja.
Aber auch eben den Trainer oder den Übungsleiter dann. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, Vater von 4 Kindern. Stimmt das?
Ja.
Ich glaube, ja. Und ja, da hast stimmt. du eine gesunde Mischung an Männern und Weibern. Ich weiß nicht, wie viele Töchter, wie viele Söhne, wie ist die Aufteilung?
Wir haben Ausgleich 2-2 und es geht nicht in die Verlängerung. Also das sage ich immer, die Aufteilung ist super. Die Größte, die Johanna, dann kommt ein Bub, dann kommt wieder ein Mädel, dann kommt wieder ein Bub. Und ja, man hätte es sich nicht besser wünschen können. Also sind klasse, die 4.
Ja. Ja, und da hast du dann eben auch in den jeweils, so ist es ja häufig bei dem Zeltlager, wo die eigenen Kinder mitfahren, da ist man dann Betreuer. Genauso ist es beim Fußballtraining. Ich habe 2 Töchter, so bin ich dann vom Fußball weg zur Leichtathletik. Auch wenn man mir unbedingt ansieht, das leicht in der Athletik. Aber ja, siehst also dann diese Kinder- und Jugendarbeit ähnlich wie wir oder wie ich persönlich auch als ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in der heutigen Zeit nicht unerwähnt bleiben soll. Denn da müssen wir dranbleiben, dass das weiterhin funktioniert. Das ist in den kleinen Ortschaften in der ländlichen Region häufig noch recht gut der Fall. Aber gerade in den Metropolen ist es wirklich schwierig, hier junge Leute oder auch uns Älteren zu überreden, hier Jugendarbeit zu leisten. Ja. Kommen wir vielleicht noch zum Abschluss unseres Podcasts zu dem Menschen Thomas Geib, zu seinen Hobbys. Jetzt haben wir gerade schon gehört, florierendes Unternehmen, Ladengeschäft, aktive Mitgliedschaft im Kiwanis Club, nebenbei, in Anführungsstrichen nebenbei, Vater von 4 Kindern, 2 Mädchen, 2 Buben. Gibt es noch andere Hobbys oder hast du, Thomas, überhaupt noch Zeit, etwas anderes nebenbei zu machen? Ich glaube ja.
Ja, die Zeit, die muss man sich nehmen, weil schon wird man auf Dauer unzufrieden. Ich versuche schon, wenn schön Wetter ist, noch auf den Tennisplatz zu gehen und ein paar Bälle zu hauen und ab und zu dann auch das eine oder andere Turnier zu spielen. Ja, Pfalzmeisterschaft oder ein Turnier beim Club. Das ist meistens am Wochenende, das ist gut. Und das versuche ich zu machen. Und ab und zu hole ich noch das Motorrad raus und drehe runter, wenn es mir zu doll wird. Aber das steht mehr Blatt, wie dass es bewegt wird. Und ja, bei dem schönen Wetter, wenn man rausguckt, da möchte man natürlich auch gerne mal Fahrrad fahren. Und das mache ich dann häufig mit den Kindern. Eine Runde Fahrrad fahren oder einen Radausflug mit der Familie. Das kann man dann gut verbinden, ja. Und ich bin mal viel gelaufen, Langstrecke, aber da machen die Knochen und die Gelenke nicht mehr so mit. Das sind jetzt nicht mehr so lange Strecke.
Du hast ja am Berlin- und Frankfurt-Marathon, glaube ich, auch teilgenommen, oder?
Ja, Berlin, Frankfurt, Paris, München, also alles, was so ging, waren. Also weit über 10 Marathon-Wettkämpfe mit Vorbereitungen.
Welches war deine Bestzeit, wenn ich fragen darf?
Bestzeit war 3,56 in Frankfurt. Nee, ja, Moment, jetzt muss ich aufpassen. 3,56, weil ich bin 4 Wochen, das war immer der letzte Sonntag im Oktober, war Frankfurt und im September war es Berlin, Ende September, der letzte Sonntag in Berlin. Und das waren 4 Wochen und dann bin ich mal Berlin gelaufen im September, letzte Sonntag und habe, ich glaube, 3,58 gemacht. Und dann habe ich gedacht, das muss noch besser gehen, bin ich 4 Wochen später Frankfurt gelaufen Und das war dann auch, ich glaube, 3,56 und so. Habe ich mich dann irgendwie innerhalb von 4 Wochen zu 2 Marathon hinreisen lassen. Aber ich war dann noch, war ich platt. Ne? Der Körper war dann am Ende.
War der Marathonlauf immer dein Hobby oder hättest du das auch mal als ambitionierter, hättest du das auch mal gerne als ambitionierter Leistungssportler realisiert, oder?
Ja, da muss man realistisch bleiben, gell? Ich bin zu groß, ich bin zu schwer, das hätte nicht funktioniert. Für mich war das Mittel zum Zweck. Ich konnte super gut abschalten. Wenn ich im Flow war, dann ist es gelaufen. Ich habe einen freien Kopf gekriegt von den ganzen Problemen, die man so mit sich getragen hat vom Geschäft. Und das war super Befreiung. Ich habe mich, wenn ich dann in den Schuh drin war, immer gut gefühlt. Ob das die Vorbereitung war für einen Marathon oder die Wettkampf an sich, hat mir gut getan. Ne?
Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ordentliche Leistungssportler laufen den Marathon in 2,5. Nein,
ich will deine Leistung nicht
schmälern. Aber Berlin gilt ja wirklich oder ist sogar der schnellste Marathon. Ich glaube, da gibt es auch die Weltrekorde häufig und ich denke, irgendwo etwas über 2 Stunden ist da, aber da sind wir, glaube ich, alle ganz, ganz weit hinweg und ich kann das nachvollziehen. Mhm. Meine Bestzeit liegt ähnlich, 3,57 und ein paar zerquetschte. Das ist ja dieses ambitionierte Ziel unter 4 Stunden.
Genau.
Das ist, glaube ich, so, wer sich im Laufsport ein bisschen auskennt, ich kenne mich da theoretisch am besten aus, aber praktisch leider nicht ganz so gut. Das ist so die 4-Stunden-Schwelle, ab dann darf man sich Marathonläufer nennen, heißt es immer so im Läuferkreisen. Aber New York-Marathon, der wird sogar, glaube ich, erst nach 8 Stunden geschlossen. Also das ist also auch noch eine Riesenleistung. Ja, an dieser Stelle, Thomas, darf ich mich jetzt erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke.
In der heutigen Zeit natürlich die Gesundheit, die gehört immer dazu, aber in der heutigen Zeit umso mehr. Viel Erfolg mit deinem Unternehmen, deinen ganzen Aktivitäten, deinem sozialen Engagement und natürlich auch deinen sportlichen Aktivitäten. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder leibhaftig sehen und uns dann über die vielen Themen, die wir heute nur angerissen haben, intensiv austauschen können. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter@jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.